Sunshine Live Radio, Music, Podcasts.
Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachtschatten. Heute reden wir über Entzug, denn alle, die regelmäßig konsumieren und diesen Konsum, ja, ich sag mal, nicht aus eigener Kraft beenden können, obwohl sie wollten, die sollten sich natürlich professionelle Hilfe suchen. Über Substanzgebrauchsstörungen haben wir ja in der Vergangenheit schon häufig geredet. Bislang haben wir uns aber noch nicht genau angeschaut, was es eigentlich konkret heißt, von einer Substanz ja zu entziehen. Also wenn man körperlich davon abhängig ist, vor allem wenn diese Abhängigkeit ja so stark ist, dass es nicht gelingt und eventuell auch gar keine so gute Idee ist, davon ohne medizinische Unterstützung zu entziehen. Und wie diese Unterstützung aussehen kann, wie und wobei unterstützt wird, darüber reden wir heute. Mein Name ist Jessie und gemeinsam mit Rü habe ich heute einen echten High-End-Experten zum Thema zu Gast, Dr. Martin Voss. Er ist Psychiater und hat viele Jahre den Entzug im St. Hedwigs Krankenhaus Berlin geleitet. Das Hedwig, das ist ein Teil der Universitätsmedizin der Charité. Martin ist inzwischen Leiter des Fachbereichs für psychotische Erkrankungen und Leiter der AG Phänomenologische und Experimentelle Psychopathologie. Und er beschäftigt sich sehr intensiv mit der Behandlung und auch mit den Zusammenhängen von Substanzkonsum und natürlich Substanzgebrauch.
Martin, vielleicht fangen wir ganz von vorne an. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du Psychiater geworden bist und dich dann auch in Kombination so intensiv mit Substanzabhängigkeiten auseinandergesetzt hast?
Ja, ich habe mich immer schon irgendwie für die menschliche Psyche und das Gehirn interessiert und habe dann erstmal angefangen nach dem Medizinstudium mit Neurologie. Habe auch so Hirnforschung, Neurowissenschaften eine ganze Weile gemacht, habe da 2 Jahre in London gelebt und habe dann aber gemerkt, irgendwie, was mich doch noch mehr interessiert, sind so die menschlichen Ausnahmezustände, in die wir alle Menschen irgendwann mal in unserem Leben kommen und die sich in der Psychiatrie so ein bisschen auf den Punkt bringen lassen, weil man ist da eben sehr mit beschäftigt. Und habe in London, in meiner Zeit in London, einen sehr beeindruckenden Psychiater kennengelernt und der hat mich dazu gebracht, dass ich dann bei meiner Rückkehr nach Berlin gesagt habe, ich mache jetzt erstmal Psychiatrie und gucke mir das mal an. Und das war vor 17 Jahren und ich bin immer noch auch an derselben Klinik sogar tatsächlich und habe da eben dann das entdeckt für mich und habe viele Facetten der Psychiatrie ausprobiert, mich interessieren viele Aspekte. Und tatsächlich zur Suchtmedizin bin ich eher durch einen, vielleicht sogar Zufall gekommen. Der Vorgänger, der diese Station geleitet hat, wurde unser Chefarzt und hat einen Nachfolger gesucht. Ich war gerade relativ frisch Oberarzt, hatte nur eine kleine Station, die ich geleitet habe. Und er hat dann gefragt, willst du nicht auch noch meine Station übernehmen? Und das ist auch schon eine ganze Weile, viele Jahre her. Und seitdem habe ich mich eben zunehmend dann auch mit Substanzabhängigkeit beschäftigt. Und besonders interessiert mich da eigentlich auch so eine ganzheitliche Sicht darauf. Also zu sagen, das ist immer ein Mensch und das ist immer eine komplexe Situation, die dann dazu führt, dass jemand in eine Abhängigkeit gerät und wirklich darauf zu achten, auch den ganzen Menschen immer zu sehen mit allem, was dazugehört und nicht nur dann immer zu sagen, wir haben hier einen Abhängigen. Das ist in erster Linie ist das ein Mensch, der zu uns kommt, weil er merkt, ich komme jetzt hier alleine nicht mehr raus aus dieser Geschichte.
Mhm. Das ist die. Mich würde auch interessieren, es wird ja auch ab und zu gesagt, dass es Menschen gibt, die, weiß ich nicht, aufgrund ihrer Genetik oder so eher zu Substanzabhängigkeit neigen als andere. Stimmt sowas?
Das ist relativ umstritten. Es gibt sicherlich eine Disposition eigentlich für alles, sodass wahrscheinlich auch eine Disposition da ist, in Abhängigkeit von Substanzen oder bestimmten Verhaltensweisen zu kommen. Aber ich letztlich spielt es für uns keine echte Rolle im Alltag oder in der klinischen Handeln hat das jetzt keine Relevanz. Das hat sicherlich, wenn jetzt in der Familie zum Beispiel sehr viel Alkohol konsumiert wurde und das Kind schon früh damit konfrontiert ist, dann hat das weniger genetisch als einfach im Sinne von Role Model und dem Umfeld einen sicherlich natürlichen Einfluss auf das spätere eigene Konsumverhalten.
Ja, das ist ja bei uns in der Beratung ist das ja genau das Gleiche eigentlich, ne? Weil das können wir jetzt als gegeben, da kann man sich total den Kopf drüber zerbrechen und sich niederreden sozusagen, ja, oder seine unglücklichen Umstände beklagen und so. Und das ist natürlich auch interessant, dazu zu forschen, aber darauf können wir ja noch nicht so richtig Einfluss nehmen. Insofern konzentrieren wir uns ja in der Beratung auch darauf, ne? Irgendwie, okay, was kannst du jetzt machen?
Ja, ich denke auch, warum jemand eine Substanzgebrauchsstörung entwickelt hat, macht ja wahrscheinlich dann auch bei der Behandlung wenig Unterschied. Ich versuche mal, eigentlich soll man das ja nicht machen, ne? Wichtige Erkenntnisse spoilern, ich frage jetzt trotzdem. Martin, was ist denn so das Wichtigste beim Entzug?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass aus der Sicht des Betroffenen, dass der Entschluss feststeht, dass da wirklich klar ist, ich habe mich jetzt entschlossen und sich dann eben in die Entgiftungsbehandlung zu geben und zu begeben und da Hilfe zu suchen. Aber dass es eben nicht so eine, dass man möglichst viele Hintertüren auch wirklich zumacht.
Also so ein Entzug muss intrinsisch motiviert sein. Ja. Hilft es jetzt nicht, wenn mich meine Eltern hinbringen und sagen, huch, Jessica, war ein wildes Jahr, here you go.
Nee, so ist es. Das ist ein ganz, ganz häufiges Thema, mit dem wir viel zu tun haben. Ihr sicherlich auch, Rüdiger. Häufig wollen immer erstmal die anderen, dass derjenige jetzt mal einen Entzug macht, weil das Umfeld vielleicht schon früher als der Betroffene oder die Betroffene merkt, es gibt eine Veränderung der Persönlichkeit, es geht wirklich vieles dem Bach runter, die machen sich Sorgen, alles zurecht. Und die betroffene Person ist noch in einer Verleugnung der Realität, kann noch nicht loslassen und dann macht es auch tatsächlich noch keinen Sinn. Dann gibt es andere Dinge, die wir tun können. Wir können dann weiter motivieren, wir können Gespräche führen, vorsichtig dahin führen. Aber wenn wir jetzt von einer echten Entzugsbehandlung sprechen, dann muss der Entschluss feststehen, sonst macht das alles keinen Sinn.
Und in der Regel braucht es auch ein bisschen Zeit zum Reflektieren, ne? Und das muss tatsächlich ein innerer Prozess sein. So, das ist so schwierig, weil, weiß nicht, wir haben ja auch so Liebste oder wir tun auch anderen Menschen, wir sind in enger Beziehung zu Leuten, die tun uns vielleicht auch leid oder wir sehen die Belastung und so, ne? Und dann ist es gar nicht so einfach zu sagen, ist es jetzt wirklich meine eigene Entscheidung? Will ich das wirklich? Bin ich wirklich bereit dazu, auch den harten Weg zu gehen? Oder ist das dann doch eher so von außen motiviert, ne? Und das lohnt sich dann doch meistens darüber nochmal richtig in Klausur mit sich zu gehen.
Wenn wir über Substanzabhängigkeiten reden, was genau bedeutet das denn? Ab wann entwickle ich denn eine Abhängigkeit, Martin?
Das ist sehr klar definiert, wann wir von wirklich einem Abhängigkeitssyndrom sprechen. Da gibt es Kriterien und im Diagnosemanual ist es festgelegt, es gibt 6 Kriterien und mindestens 3 müssen erfüllt sein, jedenfalls nach dem aktuellen, das ändert sich gerade ein bisschen was, aber das ist im Großen und Ganzen das, im Grunde das Gleiche. Die wichtigsten Aspekte sind zum einen, es muss einen wirklichen Zwang, ein drängendes Verlangen geben, die Substanz zu konsumieren, was man auch nicht wirklich kontrollieren kann. Das ist ein wichtiges Kriterium. Das andere ist, dass man den Konsum auch nicht ohne weiteres stoppen kann, obwohl man über schädliche Folgen Bescheid weiß. Also klassisches Beispiel ist der Raucher, der nikotinabhängig ist und der trotz einer akuten Bronchitis immer noch so ein paar Zigaretten am Tag raucht, weil er sie einfach nicht lassen kann, obwohl er genau weiß, meine Bronchitis wird sicherlich nicht besser dadurch. Oder alkoholabhängiger Mensch, der schon weiß, ich habe eine Leberzirrhose und jeder Schluck Alkohol ist jetzt wirklich richtig gefährlich auch und trotzdem einfach trinken muss, weil es eben auch keine freie Entscheidung mehr ist. Das sind wichtige Kriterien. Das andere sind dann eben Dinge, die wir kennen, körperliche Entzugssymptome, die auftreten. Das kann auch was nicht so Offensichtliches sein, wie ein leichtes Zittern oder eine innere Unruhe. Das ist auch ein körperliches Symptom letztlich. Bis hin eben zu schweren Entzugssymptomen wie Delirien, wie sie im Alkoholentzug auftreten. Das andere ist eine Toleranzentwicklung, das heißt, ich brauche immer mehr von der Substanz, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Mein Körper ruft nach mehr und ich merke auch, ich vertrage in Anführungsstrichen mehr. Dann ist noch ein Kriterium, das Vernachlässigen anderer Lebensmittel, Inhalte, die eigentlich früher auch mal eine Wichtigkeit hatten, die immer mehr in den Hintergrund treten, weil das Thema Substanzkonsum und Beschaffung immer größer wird. Ne? Also extreme Beispiele ist wahrscheinlich bei der Heroinabhängigkeit Menschen, die eigentlich den Tag nur noch damit verbringen, entweder das Geld zusammenzubekommen oder dann eben die Substanz zu besorgen oder zu konsumieren und dann den Rausch entsprechend zu erleben. Das verdrängt dann fast alles andere, was noch irgendwie im Leben eine Rolle spielt. Und diese Dinge sind eigentlich entscheidend. Was nicht so wichtig ist, ist tatsächlich für diese Diagnose der Abhängigkeit, ist die Menge. Das ist relativ variabel tatsächlich. Ja, also auch bei der Alkoholabhängigkeit kann man es besonders deutlich sehen. Da gibt es große Spannbreite. Die Kriterien sind dann bei beiden erfüllt, aber der eine trinkt einen Kasten Bier und der andere ist vielleicht nur in Anführungsstrichen nicht mal vielleicht eine ganze Flasche Wein, aber das ist dann eben trotzdem mitunter, ja, das ist auch schon zu viel natürlich, ne, ist ja klar. Aber ich meine nur, die Spannbreite ist relativ groß der Menge und das ist so ein bisschen ein Missverständnis häufig, dass viele über Abhängigkeit immer dann das versuchen über die Menge, ja, ich trinke ja gar nicht so viel oder so oder es geht um die Regelmäßigkeit und um diese anderen Kriterien, die ich gerade nannte.
Ja, oder diese körperlichen Symptome, ne? Also ich habe auch gehört, dass dieses Zittern zum Beispiel jetzt auch beim Alkoholkonsum eigentlich schon relativ spät dann auch anfängt und nicht jeder das entwickeln muss auch.
Genau, das kommt noch dazu.
Jetzt unterscheidet man natürlich auch zwischen körperlichen und psychischen Abhängigkeiten. Wird da, du nickst so, du schüttelst so mit dem Kopf, eigentlich macht man das nicht, auch nicht im Entzug?
Ich finde das nicht so hilfreich. Das hat sich auch nicht, das gab es früher mal und eigentlich unterscheiden wir das nicht, weil eigentlich ist alles immer auch irgendwie körperlich und auch immer irgendwie psychisch. Also Entzugssymptome sind vielfältig. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass es bestimmte Substanzen gibt, bei denen die körperlichen Symptome gefährlich werden. Und das sind Alkohol, Benzodiazepine und GHB, GBL. Diese drei sind vor allem zu nennen, weil da kann ein Entzugssymptom ganz schnell ein Entzugssyndrom, also die Summe verschiedener Symptome, nennt man ein Syndrom, wirklich lebensbedrohlich werden. Und das sind auch die Substanzen, wo man auf keinen Fall einen Entzug, wenn man wirklich eine Abhängigkeit hat, alleine oder zu Hause machen sollte. Heroin zum Beispiel ist ja nun auch eine Droge, die wirklich eine erhebliche Abhängigkeit macht. Da ist tatsächlich aber der Entzug im medizinischen Sinne nicht so gefährlich. Der ist extrem unangenehm und man sollte das auch eher nicht alleine machen. Das kann ich nicht empfehlen, aber es ist nicht so gefährlich. Also wenn jemand sagt, ich entziehe jetzt von Heroin zu Hause, das machen auch viele, dann ist das eine richtig fiese Woche und das ist wirklich hart. Aber es ist in der Regel nicht gefährlich. Das ist beim Alkohol, bei Benzodiazepinen oder bei G ist es was ganz anderes. Da ist es richtig gefährlich.
Hm. Cannabis, ne, galt ja, früher auch immer, ne, als ja, macht nur psychisch abhängig, ne. Inzwischen ist es ganz klar eigentlich, ne, dass die meisten mindestens so Schwitzattacken haben, Schlafstörungen und sowas beim Entzug, ne. Also wenn man jetzt hochgradig konsumiert, ne, abhängig konsumiert, habt ihr auch so Empfehlungen, dass ihr sagt, Mensch, bei Cannabisentzug oder auch bei synthetischen Cannabinoiden, ich weiß gar nicht, ob ihr da schon Fälle sozusagen habt, weil es ja auch oftmals unklar, ne, irgendwie, oh, was konsumiere ich jetzt eigentlich? Vielleicht gibt es eher so den Verdacht, ne, dass das auch noch synthetisch gestreckt ist. Gibt es da auch so eine, ja, ärztliche Empfehlung, dass man das eigentlich eher in der Klinik machen sollte oder gibt es da noch keine so Leitlinie?
Also da ist wenn es ausgeprägt ist, wenn es auch große Mengen sind, denke ich, sind einfach die Chancen, die Erfolgschancen wesentlich höher, wenn man es in der Klinik macht, weil wir ja uns bei der Behandlung jetzt nicht nur auf die Entzugssymptome konzentrieren, sondern weil wir ja schon auch den Anspruch haben, ein Gesamtpaket anzubieten an auch Unterstützung, die über die Entgiftungszeit hinaus trägt. Also die körperlichen Symptome oder eben sowas wie Nervosität und solche Dinge beim Cannabisentzug, die sind ja in der Regel nach einer Woche oder 10 Tagen vorbei. Und dann kann man sagen, ist der Körper entgiftet. Aber dann geht die Arbeit eigentlich erst richtig los und die bereiten wir dann zumindest ja schon vor und zwar eigentlich auch, wenn es geht, quasi vom ersten Tag an. Das geht ineinander über. Das ist miteinander direkt verbunden. Deswegen.
Darüber wollen wir gleich noch genau sprechen. Jetzt hast du schon so ein bisschen verraten, was, wenn man das so sagen kann, schlimmere und nicht schlimmere Abhängigkeiten, aber die man auf jeden Fall in einer Entzugsklinik professionell begleiten lassen sollte. Du hast auch schon gesagt, eigentlich steht so ein Entzug in einer Klinik oder ist sinnvoll, wenn ich zum Beispiel mein Leben oder wenn sich alles nur noch um den Substanzkonsum dreht. Gibt es sonst noch irgendwie Indikatoren, wo man sagt, hier wäre ein Entzug sinnvoll oder?
Also ich glaube immer, wenn die Kriterien für eine Abhängigkeit erfüllt sind, ist ein Entzug absolut sinnvoll. Und der ist immer auch sinnvoll, den in professionellen Rahmen zu machen, aus den genannten Gründen. Wenn eben kein Abhängigkeitssyndrom vorliegt, sprechen wir ja von schädlichem Gebrauch, dann greifen vielleicht auch eher andere Maßnahmen. Das ist dann eher nicht unbedingt was, was wir jedenfalls auf unserer Station behandeln. Da gibt es ja ein großes Netzwerk, da kann Rüdiger viel mehr zu sagen als ich. Und auch letztlich die Menschen, die zu uns zur Entgiftung kommen, zur Entzugsbehandlung, da ist ja schon ganz viel im besten Fall vorher passiert. Das ist der Prozess, der in Gang kommt, wenn ich von dem Moment, wo ich merke, ich muss mir irgendwie Hilfe suchen, bis zu dem Tag, wo die dann bei uns zur Tür reinkommen, da vergeht erstmal Zeit und das ist ein großer Prozess. Und genauso ist es dann hinterher. Das können wir gleich ja vielleicht noch besprechen. Aber Abhängigkeit, wenn es wirklich eine Abhängigkeit ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von alleine da rauskommt, einfach nicht groß und dass man sich dann besser Hilfe sucht.
Oder Unterstützung sucht. Jetzt hast du schon gesagt, ansonsten spricht man von schädlichen Gebrauch. Es gibt also sowas wie einen moderaten Substanzgebrauch oder unproblematischen Substanzgebrauch. Würdest du sagen, gibt's gar nicht oder also grundsätzlich nicht? Oder?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also,
das sind gute Fragen.
Ja, das sind die guten Fragen. Also das ist ja, die meisten Substanzen richten natürlich in irgendeiner Weise quasi einen Schaden an, aber man hat natürlich auch was, sonst würde es ja keiner machen.
Ja, macht ja Cola, Chips und ja, so Langzeitkonsum auch. Ja,
sicher, genau, also. Das ist sowieso so. Es geht ja um die problematischen Konstellationen, mit denen beschäftigen wir uns. Alles andere, das ist für uns nicht problematisch und es gibt ja auch, wie gesagt, warum Menschen das machen und deswegen ist es.
Ja, deshalb wollte ich jetzt gerade fragen, weil vielleicht auch Freizeitkonsumentinnen zuhören, die sich oder ich mich auch selber immer gefragt haben. Wir hatten Pansy hier auch im Interview, sie hat von ihrem Entzug auch erzählt und dass sie den beim ersten Entzug, den hatte sie in Amerika gemacht und dann hat man ihr gesagt, naja, dann darf sie nie wieder konsumieren und dann hat sie gesagt, da hat sie währenddessen schon gemerkt, oh, aber gut, eigentlich habe ich keinen Bock drauf, aber das ist der Preis, den ich zu zahlen habe. Und dann hatte sie hier nochmal eine Beratung gemacht, wo sie gesagt hat, okay, man hat mir einfach beigebracht, wie ich einen safer use mit den, also ich zum Beispiel trinke auch nicht so gerne Alkohol, deshalb ist es jetzt nicht die Substanz meiner Wahl, deshalb mag ich irgendwie andere Dinge. Vielleicht gab es auch mal einen problematischen Konsum, aber dann, wenn man sich die Frage gestellt hat, warum konsumiere ich, ne? Also so einen reflektierten Konsum, das mache ich Try January, wo man halt versucht, okay, das in gesündere Muster oder in gesündere Verhalten umzulenken, sowas lernt man nicht beim Entzug oder?
Das kann natürlich auch ein Thema sein. Also den Satz, Sie dürfen nie wieder konsumieren, den würden Sie jetzt von mir so nie hören. Also das ist auch, finde ich, kein sinnvoller Satz. Weil der so sehr diesen Verzicht auf etwas betont. Und was wir eigentlich ja erreichen wollen, wenn wir jetzt von einem Menschen sprechen, der wirklich in eine schwere Abhängigkeit geraten ist, ich glaube auch die einzige Möglichkeit, da wirklich dann rauszukommen, ist nicht das Gefühl zu haben, auf etwas verzichten zu müssen, sondern etwas Neues zu gewinnen. Zum Beispiel Freiheit oder Gesundheit oder mehr Geld, mehr Zeit. Also all diese Dinge wirklich in den Vordergrund zu stellen. Ansonsten, also sobald Konsum das Leben wenig beeinträchtigt, die Gesundheit nicht wesentlich beeinträchtigt, auch den Alltag oder die eigenen Lebensziele nicht beeinträchtigt, ist es ja nicht problematisch. Da muss jeder für sich selber entscheiden, wie weit gehe ich da und wie die Abwägung machen. Was ist auf der Habenseite, was an Schaden füge ich mir zu. Wir beschäftigen uns damit, wenn jemand eben die Kontrolle verloren hat und auch merkt, ich krieg's nicht mehr selber geregelt. Das ist ja das, wo es wirklich dann problematisch wird. Und was das andere Thema ist, eben die Ehrlichkeit und vor allem die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und da wirklich auch in Gesprächen wirklich auf eine radikale Ehrlichkeit mit sich selbst hinzuarbeiten, dann kommt man einfach sehr weit auch. Ne? Dann kann man auch mit den Menschen Pläne für zum Beispiel kontrollierten Konsum erarbeiten. Und wir sagen allen, ne, das müssen sie selber für sich entscheiden. Das hängt auch sehr, sehr von der Substanz ab. Es hängt auch von der ganzen Vorgeschichte ab. Es gibt da auch beim Alkohol Programme extra zum kontrollierten Trinken. Und es sage ich den Betroffenen auch, vielleicht ist das ja für sie was. Sie können das ausprobieren. Es gibt aber auch viele, bei denen ich dann auch gleich dazu sage, wenn sie mich fragen aus der Erfahrung, ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass es bei ihnen klappt. Weil es gibt auch einen Punkt, wenn man den überschritten hat, dann wird es schwierig, noch in den kontrollierten Konsum zu kommen. Ja, also ich war selber lange Raucher und weiß einfach jetzt, wenn ich jetzt eine Zigarette wieder anfasse, dann bin ich wieder dabei. Das geht dann ganz schnell. Also kontrolliertes Rauchen zum Beispiel würde bei mir nicht funktionieren, das weiß ich einfach. Und das muss jeder für sich selber auch wissen. Ich kenne genug Leute, die rauchen irgendwie 3 Zigaretten in der Woche. Und das schon seit 20 Jahren. Die sind aber eben nie so weit in die Abhängigkeit gekommen, dass sie das machen können. Und das gilt genauso für Alkohol und für eigentlich alle Substanzen.
Jetzt hast du gesagt, der intrinsische Wunsch ist super wichtig. Dieses ehrliche Reflektieren, diese schonungslose Ehrlichkeit hast du es genannt. Gibt es sonst noch Voraussetzungen, die für einen erfolgreichen Entzug vielleicht bedacht werden sollten?
Das Umfeld, der Kontext, in dem auch Konsum stattfindet, das ist auch wichtig, da auch zu arbeiten und vielleicht auch vorzuarbeiten. Also alles, was eine große Instabilität, das ist natürlich, dann ist die Rückfallgefahr natürlich deutlich höher. Ne? Also dafür Stabilität und klare Verhältnisse zu sorgen, ist natürlich hilfreich. Das andere ist auch, sich dann auch Zeit zu nehmen für diesen Prozess. Also das eine ist, sich eingestehen, ja, ich bin da jetzt drin in diesem Schlamassel, sag ich mal, einer Abhängigkeit. Und ja, ich treffe den Entschluss, ich werde mich behandeln lassen, aber dann auch sich dafür Zeit zu nehmen. Also nicht zu sagen, jetzt bin ich mal hier für 10 Tage und entgifte und dann geht es direkt wieder weiter und ich habe schon wieder Termine. Und dann ist irgendwie auch klar, wenn ich sonst an meinem Leben gar nichts ändere, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich auch aus dem Konsummuster rauskomme, weil auch das lohnt sich ja dann genau anzugucken, welche Rolle spielt überhaupt der Konsum? Ist das eher... ist das eine Bewältigung von Stress? Komme ich sonst nicht mehr runter abends vom Schlafengehen? Oder ist es, weil ich habe eine große Leere und wenig, was mich irgendwie interessiert und ich fülle diese Leere auf mit Rausch, den ich dann genieße? Und da muss man dann ja dran arbeiten, an die Stelle muss ja dann irgendetwas treten. Oder wenn es die Stressbewältigung ist, muss ich ja andere Strategien entwickeln. Wie komme ich abends runter? Wie finde ich in den Schlaf? Und solche Dinge.
Ja, genau, das ist auch so ein Klassiker in der Beratung, ne, dass wir versuchen irgendwie so, also wir arbeiten auch mit solchen Begriffen für uns selber jetzt erstmal, ne, gibt es da so Veränderungsbereitschaft, gibt es einen Plan, so, und ohne das ist es oftmals, also manchmal ist es ja auch lebensnotwendig, ne, einfach zu entziehen jetzt ganz akut, ja, weil einfach ja sonst die Person wirklich ja kaum Überlebenschancen hat zum Beispiel, ne, so, aber viel aussichtsreicher ist natürlich, wenn ich tatsächlich dann einen Plan habe und tatsächlich vorbereitet reingehe, so wie du das eben geschildert hast. Ne? Jetzt mal so ganz praktisch, also wenn ich jetzt aber echt fest entschlossen bin, ja, und richtig loslegen will, so, dann weiß nicht, dann suche ich mir jetzt raus, hier, ach, ich habe den Podcast gehört, hier, Voss, ach, Charité, na gut, Hedwigs Krankenhaus, gut, dann fahre ich da mal hin. Oder wie geht das?
Steh bei dir vor der Tür mit meinem Köfferchen.
Ja, also tatsächlich, also anrufen ist das Mittel der Wahl erstmal. Also es gibt eine Telefonnummer von unserer Station, da kann man 24 Stunden im Prinzip anrufen und sagen, ich möchte gerne einen Platz zur Entgiftung, Entzugsbehandlung. Das ist immer eine geplante Aufnahme in dem Fall. Wir gucken dann nach Terminen. Das ist sehr variabel. Manchmal gibt es eine relativ lange Warteliste, dann dauert es ein bisschen. Manchmal geht es relativ schnell. Und bei komplizierteren Fällen, sage ich mal, komplizierteren Konstellationen, also zum Beispiel mehrere Substanzen gleichzeitig, da machen wir immer ein Vorgespräch, wo wir nochmal vorher ein paar Dinge abklären und prüfen. Wenn es um eine Substanz nur geht, dann ist das in der Regel möglich, dann per Telefon direkt einen Aufnahmetermin zu vereinbaren und man kriegt dann am Telefon genau gesagt, was dafür nötig ist. In der Regel brauchen wir eine Kostenübernahme von der Krankenkasse, das ist aber letztlich eine Formalie, macht die Krankenkasse sofort, und wir brauchen eine Einweisung von einem Arzt, der sagt, Einweisung zur stationären Entzugsbehandlung. Und dann steht da auf dem Einweisungsschein drauf, Abhängigkeit von Substanz XY.
Okay, und wie geht dann der Verlauf los? Also ich checke bei euch ein,
ja,
in einem Hotel für 10, 20 Tage?
Ja, in der Regel sind es so 10 Tage bis 2 Wochen. Wir sprechen eben, das, was wir anbieten auf der Station, ist eben die Entgiftung, die Entzugsbehandlung. Ja? Das ist wichtig. Und das ist ein sehr strukturiertes Programm, ist auch quasi vorgegeben, das nennt sich qualifizierte Entzugsbehandlung, und das ist relativ standardisiert, auch was da mit drin sein muss. Also das ist eine Mischung aus Einzel- und Gruppentherapiesitzungen, das ist zum Beispiel auch ein Kennenlernen von Selbsthilfeangeboten. In unserem Fall ist das so, dass die regelmäßig mehrmals in der Woche auf die Station kommen und sich dort vorstellen. Verschiedenen Selbsthilfegruppen, gibt's ja anonyme Alkoholiker oder ähnliches. Ja, und dann ist es eben, je nachdem, welche Substanz auch, steht mehr oder weniger eben im Vordergrund, auch die Unterstützung bei den körperlichen Entzugssymptomen, medikamentös und auch mit nicht-medikamentösen Entspannungsverfahren. Wir haben eine ganze Reihe Personen im Pflegeteam, die Akupunktur können, die dann da unterstützend bei Entspannung auch helfen. Ja, das sind so die Dinge, die alle miteinander verzahnt sind. Ja.
Jetzt hast du schon ein bisschen angedeutet, nach dem Entzug geht die Arbeit ja weiter, und deshalb vermittelt ihr die auch. Welche Rolle spielen da so Suchtpräventionstragenden? Wie oft muss man da hin? Dann ein- oder zweimal die Woche? Gibt es auch Leute, die gar nicht hin müssen?
Ja, also wir besprechen das. Wir empfehlen häufig, also wenn es eine ausgeprägte Abhängigkeit ist, empfehlen wir eigentlich fast immer dann eine anschließende Entwöhnungstherapie, eben nicht Entzugsbehandlung, sondern Entwöhnungstherapie. Und das ist das, was unter den ganzen Begriff Rehabilitation, Reha-Maßnahme, das bezahlt auch in der Regel nicht die Krankenkasse, sondern die Rentenversicherung. Und man stellt dafür einen Antrag. Da unterstützen uns auch die Suchtberatungsstellen. Wir schicken mitunter auch Leute, die bei uns stationär sind, trotzdem zur Suchtberatungsstelle, dass dort von dort aus auch die Antragstellung erfolgt. Wir haben aber auch 2 Sozialarbeiterinnen auf der Station, also die sind ganz wichtiger Baustein unserer Arbeit, auch sind unsere Sozialarbeiterinnen auf der Station, die ganz viel auch da weitervermitteln. Und Entwöhnungstherapien gibt es eben auch eine ganze Palette. Es gibt ambulant, berufsbegleitend, das sind dann mehrere Sitzungen in der Woche, und die Person ist aber trotzdem wieder in ihrem Alltagsleben. Es gibt tagesklinische Entwöhnungstherapien, da geht man montags bis freitags wie so ein Arbeitstag hin und hat da Therapieprogramm. Und es gibt stationäre Entwöhnung, das ist richtig, das ist das häufig so im Sprachgebrauch, ich mache Therapie, das ist dann häufig 2-3 Monate, und das sind große Kliniken, Reha-Kliniken. Am Stadtrand gibt es auch ein paar im Innenstadtbereich, aber oder auch weiter weg. wo man dann nochmal richtig für viele Wochen hingeht, ne, und nochmal vertiefend arbeitet auch an der, ja, an Konsolidierung sozusagen des Clean-Seins, des Substanzfreilebens.
Oder in Bezug auf bestimmte Substanzen, zum Beispiel gibt's das auch als ambulante Therapie, ne? Das heißt, dass man dann gar nicht stationär untergebracht ist, sondern dann halt über ein Jahr, zwei Jahre, ne, wöchentlich zum Beispiel oder sogar mehrmals wöchentlich zu beginnen oder sowas Termine macht, ne, und sich stabilisiert so. Genau, ich wollte noch mal einmal so ergänzen, also wir hatten jetzt so dieses Szenario, ich such mal jetzt selber was raus, ne, und klopft bei euch an die Tür so ungefähr, also klopft jetzt erstmal per Telefon an, genau, und dann macht ihr das so vom Reißbrett her, also eigentlich ist es natürlich so gedacht und erstmal auch einfacher vielleicht, ja, ist natürlich wirklich eine Drogen- und Suchtberatung aufzusuchen, weil da kann man dann ja nochmal genau gucken, so, ja, da kann man sich ja auch Unterstützung dann holen, um ins Gespräch zu kommen darüber, okay, was eigentlich mein längerfristiges Ziel, so, ja, ich habe jetzt irgendwie gerade Druck, ich merke, ich will irgendwie was verändern, aber was heißt das jetzt, ne? Also und dann nochmal zusammen zu gucken, so, okay, was sind jetzt überhaupt meine Möglichkeiten und auch natürlich schon in diesen Prozess so wirklich intensiv einzusteigen, so, okay, was eigentlich mein längerfristiges Ziel, wie schaffe ich es eigentlich oder schaffe ich es jetzt vielleicht schon zu reduzieren oder ist tatsächlich sowas wie Entgiftung angesagt? Und im besten Falle ist es eben auch so, dass der ganze Prozess dann schon in der Suchtberatung geplant wird. Also, dass man von da aus schon die Therapie plant, ja, dann so erst in die Entgiftung geht und dann direkt eigentlich schon was hat, ja. Also man weiß schon, ne, nach 10, 14 Tagen oder sowas, Entgiftung, wo ich mich wirklich nochmal darauf konzentriere, dann clean zu werden, geht es dann eigentlich direkt weiter sozusagen in die Anschlussrehabilitation oder Therapie, wie man so oft mal sagt, ne. Das ist natürlich ganz gut, weil dann hängt man nicht so in der Luft, sage ich jetzt mal, oder muss keine Befürchtungen haben, ja, dass man da irgendwie, dass es dann gar nicht weitergeht. Und es ist ja vielleicht auch noch ein Thema oder ist ja ganz bestimmt ein Thema auch, dass viele Leute haben ja auch so Schwellenängste auch erstmal oder wissen gar nicht so richtig, was sie im Entzug erwartet, ne? Das können wir natürlich irgendwie ganz gut, ich sag mal, abfangen oder dabei unterstützen, ja, das überhaupt erstmal zu erläutern, was da so vor sich geht.
Also wir arbeiten ja ganz eng mit den Suchtberatungsstellen zusammen. Also gerade unsere Sozialarbeiterinnen haben täglich ganz viel Kontakt und es geht sehr ineinander über und es gibt da viel, es ist eine gute Arbeitsteilung. Und genau, also das wäre immer der beste Weg.
Jetzt haben wir natürlich über den besten Weg auch gesprochen und über Leute, die die den Wunsch eines Entzuges basierend auf Freiwilligkeit machen. Wie groß sind denn die Erfolgschancen? Ich denke an diese Hollywood-Filme, ne, wo man, weiß ich nicht, der Protagonist geht in die Betty Ford und derjenige, der bei dem er eincheckt, sagt, wir sehen uns wieder oder sie schon wieder oder wir sehen uns nicht zum letzten Mal oder so. Ist das, weiß ich nicht, wie groß sind die Erfolgschancen?
Das ist glaube ich, tatsächlich auch nicht sinnvoll, das so in ganz allgemeinen Zahlen auszudrücken. Ich könnte das, glaube ich, das ist eine Erfahrungssache. Je länger man in dem Feld arbeitet, desto besser wird man darin. Ich könnte das im individuellen Fall relativ gut, glaube ich, immer so vorhersagen. Aber es ist nicht so hilfreich zu sagen, bei Alkoholabhängigkeit ist die Wahrscheinlichkeit so und so. Das ist eine Information, mit der der Einzelne letztlich auch überhaupt nichts anfangen kann, weil das ist so von so vielen Faktoren abhängig. Es gibt zum Beispiel interessante Untersuchungen, dass ein riesiger Unterschied besteht darin, ob jemand in der Partnerschaft, in der festen Partnerschaft ist oder nicht zum Beispiel. Partnerschaft ist ein sehr protektiver Faktor, wenn es um Rückfallgefahr geht. Und andersrum, Menschen, die relativ allein sind, die nicht in irgendeiner Partnerschaft leben, haben es deutlich schwerer. Ja, das ist einfach, liegt auch irgendwie auf der Hand, dass das so ist. Und das sind dann, wie so oft, die Sachen, die wir vorher schon wussten, sind dann aber auch in großen Studien nochmal bewiesen. Ja, das.
Ich habe nur eine Frage, die brennt mir da jetzt direkt Bezug nehmend darauf, weil du vorhin auf die brutale oder wie heißt es, schonungslose Ehrlichkeit hast du, glaube ich, genannt. Radikale Ehrlichkeit, wie radikal ehrlich bist du denn, wenn du sagst, ach, im Einzelfall kann ich das schon ganz gut einschätzen. Sagst du dann auch mal, Freund, Freundin, also mit dieser Einstellung können wir diesen Therapieplatz jetzt gleich andersweitig vergeben?
Ja, das natürlich. Ja, klar, wir sind schon auch sehr ehrlich. Ob das die Betroffenen dann hören wollen, das hängt wieder von der jeweils eigenen Ehrlichkeit ab. Ne? Aber wir sind da sehr, sehr offen und wir ringen ja auch immer um die besten Lösungen und ganz, ganz häufig, also ich mache dann einmal in der Woche, machen wir so eine Behandlungskonferenz, wo wir alle um einen großen runden Tisch sitzen. Also alle heißt wirklich, alle Berufsgruppen sind dann so 10, 12 Leute, die da sitzen und jeder einzelne Patient kommt rein. Das ist erstmal ein bisschen eine komische Situation, man sitzt dann da mit 12 Leuten am Tisch. Aber wir versuchen das wirklich so zu machen, dass wir sagen, wir sitzen jetzt hier alle zusammen und sammeln einfach gemeinsam Ideen, Eindrücke und besprechen zusammen, was ist jetzt das Beste. Und da ist es ganz häufig so, dass derjenige dann vielleicht sagt, mir geht's top, ich will jetzt morgen entlassen werden und ich habe auch schon einen Job, der fängt am Montag an. Und dann sagen wir, naja, also wenn Sie uns fragen, unsere Erfahrungen, auch wie wir sie jetzt so kennengelernt haben und zählen dann unsere Bedenken auf oder geben unsere Sichtweise, stellen die zur Verfügung. Aber das ist ja immer nur ein ja, letztlich ein zur Verfügung stellen von Expertise, von Außenperspektive. Am Ende trifft derjenige natürlich selber die Entscheidung. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo wir dann sogar sagen, so jetzt müssen wir für Sie die Entscheidung treffen, wir können Sie so nicht gehen lassen, das ist einfach gefährlich, aber da muss es wirklich Lebensgefahr bestehen. Ne? Das ist was anderes.
Ja, und genau die gleiche Grundhaltung haben wir natürlich auch. Und das ist ja gar nicht so selbstverständlich, weil natürlich Drogen, Suchthilfe und so, ne, ist ja sehr patriarchal. Erstmal so eine sehr patriarchale Geschichte, ne? Genau wie andere psychiatrische Krankheiten auch und so, ne? Und das ist auch eine ganz große Angst immer von Menschen, ne? Dass sie, ach schon, das fängt schon bei der Drogenberatung an, ne? Dass man da dann irgendwie die Gardinenpredigt kriegt und dann irgendwie so auf so einen Sünde- oder Sühnefilm geschickt wird, ne, weil man ja alles falsch gemacht hat und so. Und da stehen wir natürlich für eine ganz grundsätzlich ganz andere Herangehensweise, was einige Menschen auch überfordert, weil die haben schon sogar ne, so richtig die Erwartung, ja, irgendwie, okay, ich setze mich dann dahin und die wissen dann, was gut für mich ist und die entscheiden dann alles für mich. Aber genau das, so funktioniert es eben nicht, sondern die Verantwortung bleibt eben bei den Klientinnen und Klienten und ich bin sehr froh, dass die da solche Partnerinnen haben wie ihr. Und genauso, wenn sowas passiert auf der Station, das darf also absolut aus der Zeit gefallen, ne, oder wäre ein ganz anderes Grundverständnis, als wir haben, ja, dass dann da so, weiß ich nicht, hinterm Rücken der Patienten oder wie so geredet wird oder so. Und manchmal, will ich aber ganz kurz noch ergänzen, ist es tatsächlich auch schwer für uns, ja, das ist natürlich eine unangenehme Rolle auch, ne, wenn du ein Beratungsgespräch hast mit einer Person, wo dir, weiß nicht, du verabschiedest dich und musst erstmal ordentlich durchatmen, weil du denkst, puh, echt ein Ritt auf dem Vulkan und ganz schön risikoreich und ne, so, ja, schwingt man natürlich auch mit, ja, aber es ist halt, ja, verlangt unsere Professionalität, dass wir uns auch zurücknehmen und sagen, okay, die letztendliche Entscheidung liegt ja bei dir und wir unterstützen dich nur, ne?
Also ich denke, die Eigenverantwortlichkeit ist etwas, was ich auch gesehen habe, ich habe so eine Coaching-Ausbildung gemacht, ist so auch ganz entscheidend bei dem Erfolg von Veränderung, weil viele Leute die Opferrolle auch so annehmen. Und wenn ich nicht die Entscheidung, dann kann man das natürlich, der Entzug hat nicht geklappt, weil die und die wollten das ja, ich wollte das ja gar nicht und so, sondern diese Eigenverantwortlichkeit zu übernehmen, ist, glaube ich, auch wichtig, um dieses wie nennt man das, in die eigene Kraft wiederzukommen und die Selbstwirksamkeit auch zu erfahren.
Absolut. Also vielleicht noch ein Satz nochmal dazu auch, dieses Patriarchale und dieses Bevormundende, das kommt ja auch wirklich, es ist noch nicht so lange her, dass auch Sucht immer noch als irgendwie eine Willensschwäche irgendwie gesehen wurde und gesagt wurde, jetzt, wenn du dich jetzt reiß dich mal einfach ein bisschen zusammen und dann geht das schon. Und da musste schon auch einiges passieren und da musste auch Forschung und auch wirklich Erkenntnis gewinnen, erstmal publik werden, bis man wirklich auch zu dem Punkt gekommen ist, dass das auch wirklich Krankheitswert hat und dass es irgendwann, und das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, irgendwann wird es eben auch tatsächlich schwierig mit der Eigenverantwortung, weil bei einer ganz fortgeschrittenen, schwersten Abhängigkeit ja auch wirklich die Persönlichkeit sehr verändert ist und auch Dinge wie Entscheidungsfähigkeit wirklich deutlich beeinträchtigt sind. Und dann im Extremfall, das machen wir ausgesprochen selten, aber das haben wir noch schon auch gemacht, wo wir dann Menschen auch wirklich zwingen müssen, jetzt mal eine Entgiftung zu machen, damit das Gehirn überhaupt mal eine Möglichkeit hat, sich wieder ein bisschen zu regenerieren. Das ist die Ultima Ratio, das wird einmal im Jahr vorkommen und das ist halt auch jetzt im Alltag keine Relevanz mehr. Also es muss niemand Angst haben, dass er irgendwie in der Psychiatrie eingesperrt wird. Ich will nur sagen, das ist wirklich auch Abhängigkeit, dass diese Substanzen schädigen ja massiv auch dann in großen Mengen jedenfalls das Gehirn und das verändert natürlich auch alle Prozesse, die mit unserem Gehirn zusammenhängen. Und mein Chef an der Charité, der Klinikdirektor, Professor Heinz, der hat da wirklich sehr auch beigetragen dazu, hat viel Forschung gemacht zum Belohnungssystem im Zusammenhang mit Suchtverhalten. Und hat wirklich einen großen Beitrag dazu geleistet, dass das aus dieser Ecke der Willensschwäche rauskommt und wirklich einen Stellenwert einer Erkrankung, die auch eine vernünftige Behandlung verdient, bekommt. Das ist auch eine Errungenschaft, finde ich. Das ist wichtig, das auch immer wieder zu betonen. Ne?
Genau, also die letztendliche Verantwortung ist bei den Patienten oder bei den KlientInnen, ne, wie wir sagen. Ne? Und ich wollte auch noch mal einen Kommentar, noch mal einmal kurz zurück zu der sogenannten Abbruchquote. Ne? So, und das geistert ja auch immer noch so rum. Ne? Das ist immer so als so ein Maß und es wird dann oftmals auch so als Misserfolg bezeichnet. Ne? Ja, die Abbruchquoten sind so hoch, die Heroinabhängigen, da gibt es eine riesige Abbruchquote. Das ist ja auch klar, sage ich jetzt mal, weil es eben so krass eingreift auch, ne, in den Hormonen, Transmitterhaushalt und ich irgendwie schon so ein gewohntes Muster habe und niemand redet ja irgendwie von totalem Misserfolg irgendwie, wenn es mir nicht gelingt, weiß ich nicht, mein Sportprogramm auf Anhieb umzusetzen. Da brauche ich ja meistens auch mehrere Anläufe, ne? Oder irgendwie ganz große Lebensveränderungen zu machen. Und also bin ich auch total bei dir. Das gehört ja dazu. Man sagt so, Rückfall ist vielleicht gar kein gutes Wort mehr, ne? Eigentlich irgendwie, ja, das ist so ein, ja klar, ein Rückschritt vielleicht oder sowas, ne? Aber Rückfall ist auch so ultimativ. Also, was wir auch wissen ist, jeder Versuch erhöht eigentlich nach hinten raus die Chance. Nicht bei jedem, ne? aber es braucht meistens mehrere Versuche und so. Bei vielen gelingt es eben auch erst beim zweiten oder dritten Mal dann tatsächlich, ne? Weil man merkt irgendwie, okay, ich brauche einen guten Plan für hinterher, ne? Und ich brauche dann nochmal Unterstützung und ich muss auch vorher zum Beispiel mit meinen Homies darüber sprechen, ne? In meinem sozialen Umfeld, wie die hinterher dann damit umgehen und so, ne? Und das ist natürlich auch ein Lernprozess.
Ja, wir, das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, wie wir auch während der Behandlung mit Vorfällen, Konsumvorfällen umgehen. Also wir sprechen dann nicht von Rückfall gleich, sondern wir unterscheiden Vorfall und Rückfall. Der Vorfall ist eben ein einmaliger Konsum und der wird erst dann zum Rückfall, wenn ich dann gleich wieder in mein ganzes Muster gerate und dann direkt weiter konsumiere. Und wir machen es so, wenn jemand während der Behandlung, ne, die Betroffenen sind ja auch dann nach ein paar Tagen auch, gehen raus, sind unterwegs in der Stadt, gehen vielleicht zur Suchtberatungsstelle und das kommt natürlich vor, dass sie dann in Versuchung geraten und dann vielleicht auch tatsächlich nochmal konsumieren. Und wir sagen dann, sobald sie das uns sofort sagen, geht die Behandlung weiter und wir machen dann, wir arbeiten dann konstruktiv mit diesem Vorfall. Ne, wir schauen uns das gemeinsam an. Wir haben so vorgefertigte Schemata, nachdem wir dann das auch anschauen. Wir sollen aufschreiben, was war die auslösende Situation, wie habe ich mich vorher gefühlt, wann wusste ich insgeheim schon, ich werde gleich konsumieren. Das ist irgendwo auch interessant. Ne? Also die sagen dann, ich muss dringend da zu dem und dem Amt. Und wenn man ganz ehrlich ist, wusste man da schon, auf dem Weg werde ich bestimmt auch irgendwie nochmal irgendwo vorbeikommen. Und das sich dann genau anzugucken, da arbeiten wir eben an dieser Ehrlichkeit, ne? Und sagen dann auch nicht du, sondern das Einzige, was eben problematisch ist, wenn wir mitbekommen, dass jemand heimlich konsumiert, also wenn wir dann in der Ruinkontrolle sehen, der hat jetzt doch konsumiert, dann ist die Behandlung beendet. Das ist keine Bestrafung, sondern das ist dann einfach die Konsequenz. Wir sagen, offensichtlich ist der Entschluss eben noch nicht da, wirklich konstruktiv zu arbeiten. Und das ist dann okay und die können dann natürlich dann auch wiederkommen. Aber dann ist erstmal die Behandlung sofort beendet. Da geht es viel darum, dann auch wirklich diesen Aspekt von Bestrafung rauszunehmen und das immer wieder zu kommunizieren. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wir wollen, dass sie ganz offen hier ankommen und mit uns arbeiten. Und wir können nicht mit ihnen arbeiten, wenn sie heimlich konsumieren.
Und ganz kurz noch, das hatten wir so gar nicht gesagt, aber natürlich ist eine Entzugsbehandlung auch eine, man hat einen Anspruch darauf, ne? Also es ist eine Notfallbehandlung, ne? Das ist vielleicht für einige auch nochmal wichtig, ne? Weil einige scheuen sich auch deshalb, weil sie denken, oh, das muss ich erst genehmigen lassen sozusagen, ne? So ist es natürlich nicht, ne? Es ist gut, zu einer Drogenberatung zu gehen, ne? Aber also deshalb ist es auch erlaubt, tatsächlich bei euch an die Tür zu klopfen, ne?
Ja, das ist insbesondere dann, also das haben wir eben bei den Wegen, die zur Klinik führen, noch ausgelassen, wenn jemand mit einem Entzugssyndrom schon in die Rettungsstelle kommt, zum Beispiel von Alkohol, klassischer Fall, das Geld ist ausgegangen und jemand kann kein Alkohol mehr besorgen und kommt in den Entzug, dann müssen wir den aufnehmen und behandeln, ne? Das ist ein Notfall. Und da gibt es dann auch keine Diskussion. Es ist nur trotzdem ein Unterschied auch für hinterher letztlich auch für den Erfolg. Es ist immer besser, wenn es einen Entschluss gibt und eine geordnete Aufnahme. Aber wir machen natürlich, wenn jemand oder bei GHB, GBL ist es noch extremer, wenn da jemand aus irgendwelchen Gründen Nachschubprobleme hat, der schon in einer erheblichen Abhängigkeit ist, die müssen sofort kommen und die müssen wir sofort aufnehmen und behandeln, sonst wird es richtig gefährlich. Ne? Die würden wir nie wieder wegschicken.
Gibt es auch, weiß ich nicht, Leute, die du da nicht nimmst?
Und No-Go ist, also das einzige echte No-Go ist konsumieren, während man in der Entgiftungsbehandlung ist. Das versteht sich natürlich eigentlich von selbst, aber kommt trotzdem täglich vor. Bis hin dazu, also das sind dann auch wirklich groteske Sachen, dass Dealer bei uns versuchen, auf die Station zu kommen. Und das ist wirklich sehr schäbig. Die wissen natürlich, da ist eine große Abnehmerschaft, aber es ist natürlich geradezu zynisch, ne? Da arbeiten wir sehr dagegen und das kriegen wir schon auch dann in den Griff, aber es kommt immer wieder mal vor und man fasst sich nur an den Kopf, wie das sein kann.
Wow, also ich bin auch gerade, man kann es jetzt nicht sehen, aber ich saß hier gerade mit offenem Mund, weil ich mir gedacht habe, wow, was für ein perfides Geschäftsmodell.
Ja, ist es. Wissen wir.
Martin Rühl, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Das war eine super spannende Folge. Ich habe ganz viel mitgenommen. Schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Danke.
Das war es dann also auch schon wieder zum Thema Entzug. Vielen Dank auch für eure Aufmerksamkeit. Alle Infos, die findet ihr inklusive Verlinkungen, auch gerade zum Hedwig, in den Shownotes. Gerne könnt ihr uns auch bei weiteren Fragen auch direkt über unsere Mailadresse kontaktieren. Die da ist nachtschatten@sunshine-life.de. Da beantworten Rü, Andrea und ich eure Fragen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über ein Abo. Das hat ja auch für euch Vorteile, weil ihr dann nämlich in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Tja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr möchtet, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder.
Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.